NDR Info. Die Reportage. Auge in Auge mit seltenen Raubtieren. 30 Jahre Otterzentrum Hankensbüttel von Carmen Wojcik.
Verspielte Fischotter, dicke Dachse, freche Marder, flinke Iltisse, wuselige Nerze. Im Otterzentrum können Besucher diese sonst so scheuen Wildtiere hautnah erleben.
Vielleicht sehen wir. Da, jetzt guck! Da.
Vorne ist auch noch ein Otter drin. Und jetzt, wo ist er? Da, das sieht man. Da ist er wieder. Da sieht man, da ist der Körper und da ist der Schwanz. Ich glaube, das war ein Iltis.
Da, genau.
Da. Hier, siehst du?
Ein 3 Kilometer langer Rundweg führt vorbei an Otter, Marder, Iltis und Co. Die Tiere leben in großen, naturnah gestalteten Freigehegen, Moorlandschaften, Teiche, Bäche, Wald und Wiesen. Das 6 Hektar große Gelände der europaweit einzigartigen Naturschutzeinrichtung in der Ostheide bei Gifhorn bietet jede Menge Möglichkeiten, die kleinen Raubtiere aus nächster Nähe zu beobachten und dabei kennenzulernen. Wie viele Haare hat ein Otterfell? Wie weit springt ein Baummarder? Und was mögen Steinmarder am liebsten essen? Das alles erfahren Besucher bei den täglichen Fütterungen im Otterzentrum. Tierpfleger Patrick Kautzki schiebt einen Bollerwagen voller Leckerbissen für die Tiere von einem Gehege zum anderen. Damit will er sie aus ihren Verstecken herauslocken. Im Schlepptau hat er eine Besuchergruppe.
Gut. Guten Morgen. Erstmal nochmal herzlich willkommen bei uns im Otterzentrum. Und ja, ich werde den morgen über die Fütterung für Sie machen. Heißt, wenn Sie zwischendurch Fragen haben, immer raus damit. Ansonsten haben Sie vielleicht gesehen, ich habe einen Wagen voller Futter dabei. Ich erzähle was zu den Tieren. Und die sollten aber in der Regel rauskommen.
Vor dem Steinmardergehege macht der Trupp zuerst Halt. Eine Scheune, vor der ein Trecker steht, umgeben von einem Bauerngarten mit üppig blühenden Blumen und in Reih und Glied angepflanztem Gemüse. Ein gelbes Ortsschild verrät, das ist Marderhausen.
Es gibt jetzt gleich für die Steinmarder ein bisschen Hühnchen, Herz, Pansen und Leber. Und dann haben wir noch Äpfel und Bananen heute dabei, weil Steinmarder frisst sowohl tierische als auch pflanzliche Sachen. Gut. Ich würde dann jetzt einmal zu William und Kate reingehen, zu den Steinmardern, und würde ein bisschen Futter verteilen. Und dann komme ich gleich wieder raus und erzähle ein bisschen was. Also sehen wir uns gleich wieder.
Patrick Kautzki öffnet die Tür und geht in die Scheune hinein. Durch eine große Glasfront haben die Besucher alles im Blick. Strohballen, alte Gartengeräte und ein ausgedienter Kleinwagen sind zu sehen. Der ideale Lebensraum für Steinmarder. Denn sie sind sogenannte Kulturfolger und leben gerne dort, wo auch Menschen sind, erklärt der Tierpfleger. Kate huscht auf einen Dachbalken und beobachtet von oben, wo der Pfleger die besten Leckerbissen verteilt. William verschanzt sich blitzschnell unter der Motorhaube des roten Kleinwagens. Spätestens jetzt ist auch den Besuchern klar, welchen alten Bekannten sie da vor sich haben.
Ja, da ein Schlauch zerbissen, Kühlwasserschlauch. Da war kein Kühlwasser mehr drin, war nichts mehr mit Autofahren.
Naja, wenn er den ganzen Motorraum verwüstet, alles durchspeist, das ist natürlich nicht gut. Das wäre teuer, wenn man Pech hat, ne?
Ich finde es so ganz lustig und ganz süß, wenn sie immer so durch die Gegend springen. Das finde ich auch lustig. Das sieht total lustig aus, wenn sie dann überall rumspringen.
Die Besucher staunen, wie groß und flink die Tiere sind. Bisher haben viele ja nur den hinterlassenen Schaden am eigenen Auto, nicht aber die sonst so scheuen und nachtaktiven Marder selbst je gesehen.
Sind beide rausgekommen? Ja. Wunderbar. Also ein Steinmarder, wie er hier rumflitzt, ist eigentlich ausgewachsen. Sehr viel größer werden sie nicht. Heißt in Zahlen ausgedrückt, vielleicht mal knappe 75 cm groß und so ungefähr 1,5 Kilo schwer. Steinmarder haben so ein schönes, steingraues bis hellbraunes Fell und vorne auf der Brust dann einen schneeweißen Kehlfleck. Der Kehlfleck selber, der ist von Tier zu Tier unterschiedlich, deswegen kann man die auch sehr gut voneinander unterscheiden. Und wenn Sie jetzt einen eher so kreisrunden Kehlfleck sehen, wo in der Mitte ein brauner Fleck ist, wissen Sie, das ist William. Und die Kate ist so über die Vorderbeine gegabelt und sieht ungefähr aus wie ein Hufeisen.
Kate und William können sehr gut klettern und über einen Meter hoch und weit springen. Ihre Heimat ist ursprünglich das Gebirge, deshalb heißen sie auch Steinmarder. Und weil sie in der Stadt keine Felsspalten finden, ist es gar nicht so verwunderlich, dass sie sich stattdessen so gern in engen Motorhauben aufhalten, erklärt der Tierpfleger und schiebt den Bollerwagen weiter zum nächsten Gehege. Jetzt ist der eigentliche Star der Naturschutzeinrichtung an der Reihe.
Natürlich ist es der Otter, also das ist schon so.
Meint Oskar Kölsch. Der Geschäftsführer des Otterzentrums hat sich der Besuchergruppe angeschlossen. Gemeinsam gehen sie zum Otterbach.
Das ist das lebendigste Tier, das wir hier haben, das eigentlich so ein bisschen auch zeigt, wie schön dann auch und faszinierend hier unsere Wildtiere sein können. Das ist, der Otter ist da sicherlich sozusagen schon der Star unserer Tiere, das muss man so sagen.
Vor 30 Jahren war das allerdings noch anders. Damals kannte kaum jemand dieses Tier.
Ja, die Grundidee war, dass man dann sagte, okay, wir wollen den Fischotter den Leuten näher bringen. Und wir wollen sozusagen für den Schutz des Fischotters und seiner Lebensräume werben. Und da kam man eigentlich auf diesen Gedanken, das können wir nur machen, indem wir einerseits die Tiere zeigen. Fischotter, der damals vor 30 Jahren fast ausgestorben war bei uns in Westdeutschland. Also da war so ein interessantes Tier, über das eigentlich keiner Bescheid wusste, um dieses Tier bekannt zu machen und gleichzeitig sozusagen Wissen zu vermitteln. Wir wollen, dass die Leute anders handeln, anders ihre Lebensräume betrachten. Aber das muss alles sozusagen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger geschehen, sondern es muss alles hier so gemacht werden, dass die Familien, die hier hinkommen, einen schönen Tag verleben, dass Spielplätze hier sind, dass Spielinstallationen da sind, dass man wirklich auch Spaß hat.
Das vor 30 Jahren gegründete und europaweit einzigartige Otterzentrum wurde unter anderem für dieses Konzept in der Vergangenheit mit zahlreichen nationalen und internationalen Naturschutz- und Innovationspreisen ausgezeichnet. Es ist viel mehr als nur ein Zoo, in dem Tiere gezeigt werden. Es ist außerdem eine Bildungseinrichtung und ein Erlebnispark, der ohne Fischotter gar nicht existieren würde. Denn mit ihnen hat schließlich einmal alles angefangen. Am Otterbach warten Zamba und Karlchen schon ungeduldig. Die beiden Ottermännchen recken ihre Näschen in die Höhe und werfen den Besuchern mit ihren schwarzen Knopfaugen neugierige Blicke zu. Wo wohl das Futter bleibt? Tierpfleger Patrick Kautzki hat ihnen Fisch und Hühnchen mitgebracht. Er geht durch ein Tor ins Gehege hinein und wirft ihnen die Häppchen vor die Schnauzen.
Da ist schon jemand. Lass sie schmecken.
Zum Anfassen nah, direkt vor den Augen der Besucher, springen die guten Schwimmer in den kleinen Bachlauf, holen sich gekonnt die besten Leckerbissen heraus und vertilgen sie am Ufer. Sie beißen herzhaft zu, verdrehen vor Wonne die Augen und schmatzen laut. Ihr Fell ist patschnass und tropft, aber die Haut bleibt trotzdem trocken, weil ihr Haarkleid so dicht ist.
Auf der Fläche von einem Daumennagel hat ein Otter 50.000 bis 75.000 Haare.
Außerdem haben Otter offenbar keine Manieren, denn kaum ist eine Mahlzeit verschlungen, betteln sie schon keck nach der nächsten.
Du weißt, wo es was zu essen gibt.
Also Otter haben sehr, sehr viele verschiedene Laute, die sie von sich geben. Das, was er jetzt gerade gemacht hat, ist so ein bisschen so der Laut von wegen, ja, ich habe noch Hunger, merkst du nicht, dass ich noch hier sitze, ich will noch was haben. So ein bisschen so eine Art Bettellaut.
Zamba kommt jetzt bis auf wenige Zentimeter an den Tierpfleger heran. Er hebt den Kopf und bettelt weiter, jetzt noch fordernder. Aus der Hand bekommt er aber nichts, denn es ist schließlich ein Wildtier, auch wenn er im Otterzentrum aufgewachsen ist und sogar Männchen machen kann wie ein Hund. Das nächste Häppchen landet wieder im Otterbach. Zamba hüpft zurück in sein Element. Er schwimmt und dreht sich, taucht ab und blitzschnell wieder auf. Dabei war er als kleines Otterkind noch wasserscheu, schmunzelt der Tierpfleger.
Die Otterdame bringt den Jungtieren immer ziemlich liebevoll bei, dass Wasser gar nicht so schlimm ist. Es passiert so, sie schnappt sich da gerne das Jungtier und schmeißt ins Wasser rein. Also eine Art Schocktherapie. Sieht ziemlich rabiat aus und hört sich auch so an, ist aber gar nicht so wild. Weil so ein Otter, der hat ja dieses sehr, sehr dichte Fell. Heißt, wenn er im Wasser landet, dann merkt er eigentlich gar keine Nässe und Kälte. und ja, dümpeln dann halt so ein bisschen auf der Wasseroberfläche rum. Und irgendwann lernen sie so die ersten Schwimmbewegungen. Und wenn sie das einigermaßen können, kriegen sie dann auch so langsam das Tauchen beigebracht. Das heißt, die Mama, die nimmt sich die und zieht sie so ein bisschen mit unter Wasser. Und dadurch lernen sie dann, wie man auch schön tauchen kann.
Dass es heute in Deutschland wieder freilebende Otter gibt, die ihrem Nachwuchs das Schwimmen und Tauchen beibringen, liegt vor allem an der erfolgreichen Naturschutzarbeit des Otterzentrums. Davon ist Geschäftsführer Oskar Kölsch überzeugt. Der Verein Fischotterschutz, der das Otterzentrum weitgehend ohne Fördergelder von Bund und Land betreibt, hat die Tiere vor 30 Jahren nicht nur bekannt gemacht, sondern auch eine Rettungsaktion gestartet und das ISE-Projekt ins Leben gerufen.
Das erste ein größeres Naturschutzprojekt, was hier auch parallel mit dem Otterzentrum eigentlich entstand, war das ISE-Projekt. Da geht es eigentlich darum, Biotopvernetzung für den Fischotter hinzubekommen an einem sehr intensiv genutzten Gewässer. Eine Auswilderung von Fischottern war nie gedacht, sondern es geht ja immer darum, dass wir sagen, wir müssen Lebensräume entwickeln und dann kommen die Tiere wie der Fischotter dann auch wieder zurück. Es gab ja gerade in der DDR damals noch auch Restbestände und hier in Niedersachsen gab es auch noch einige kleinere Bestände an Fischotter und sagt, da kann sich der Fischotter noch wieder selbst ausdehnen und er kann seine Verbreitung, kann sozusagen von diesen Bereichen ausgehen.
Die Vernetzung seiner Lebensräume, ein barrierefreier Otterkorridor entlang der Ise, war erfolgreich. Schon nach 5 Jahren fanden die Naturschützer wieder regelmäßig Otterspuren an den Ufern der stark durch Landwirtschaft geprägten Ise. Mit so einem schnellen Erfolg hatte damals niemand gerechnet, betont Oskar Kölsch. Heute ist der Otter zwar immer noch eine bedrohte Tierart in Deutschland und muss weiterhin geschützt werden, aber er breitet sich aus. Freut sich der Biologe Hans-Heinrich Krüger vom Otterzentrum.
In Niedersachsen muss man sagen, es gab nur noch Restvorkommen in der Südheide und in Beda-Keser ein kleines Vorkommen. Mittlerweile ist er von Osten gesehen über die Weser hinausgezogen. Wir haben auch von Nordrhein-Westfalen den ersten Zuzug und es kommt noch Zuzug aus Holland. Dort hat vor 10, 15 Jahren eine Wiederansiedlung stattgefunden und auch diese Tiere breiten sich langsam aus und schließen die Fläche wieder.
Auch in Südniedersachsen und Hessen hinterlassen sie mittlerweile ihre Spuren. Ein eindeutiges Indiz dafür, dass sie langsam immer neue Lebensräume erobern, klärt Hans-Heinrich Krüger auf. Der Biologe ist selbst regelmäßig auf Otterspurensuche und bildet in Seminaren ehrenamtliche Otterspotter aus, so wie heute. Die Besuchergruppe mit Bollerwagen zieht weiter zum nächsten Gehege und macht Platz für rund 12 Seminarteilnehmer aus ganz Deutschland. Sie haben sich jetzt am Otterbach versammelt, um sich Tipps vom Experten zu holen.
Also wir gehen jetzt einmal ins Gehege, machen einmal eine kleine Runde und gucken dabei auf die Hinterlassenschaften dieser Gehegeotter. Sind im Prinzip genau wie draußen auch. Insofern gucken wir uns mal hier den Kot an der Fischotter und dann geht's weiter.
Die Spurenleser suchen am Boden nach kleinen, stinkenden Exkrementen. Immer darauf bedacht, nicht hineinzutreten.
Ja, richtig schöner Kot ist zum ersten Mal hier. Das sind so 3 Kotstücke, die da auf so einem Rollstück liegen, auch wieder ganz typisch hochgesetzt. Da liegt auch schon was auf dem Weg. Sie können es sich nochmal angucken, wir zeigen es hier nochmal ein bisschen genauer. Und der wird nicht planlos irgendwo in der Landschaft verstreut, sondern sie markieren an bestimmten Plätzen, wo sie dann kommunizieren. Jeder kennt diesen Platz in seinem Revier und da guckt er dann, wie geht's Mathilde, wie geht's Fritzchen, sodass sie immer wissen, wie der andere drauf ist oder ob die Feen zum Beispiel in der Hitze sind oder solche Sachen oder ob einer fehlt. Und so kommunizieren die ständig mit ihren Markierplätzen und mit ihrem Geruch.
Die Teilnehmer scharen sich ganz dicht um das Häufchen herum. Einige fotografieren es, um dieses Ereignis für spätere Recherchen festzuhalten, sozusagen als Abgleich. Denn später sollen die ehrenamtlichen Helfer alleine in der freien Natur nach Spuren suchen und sie dem Otterzentrum melden.
Wir gucken mal weiter.
Typisch Otter und ein sicherer Nachweis für ein Otterrevier ist auch der markante Duft. Seine Hinterlassenschaft riecht nach frischer Nordseeluft, erklärt Krüger weiter. Und die Teilnehmer nehmen vorsichtig Witterung auf.
Ich muss sagen, ich komme aus dem Norden, wir haben einen Fischmarkt nebenan, ich muss dabei immer würgen. Aber das ist ein ganz gutes Identifikationssymbol. Ne? Man riecht dran, einem wird ein bisschen schlecht, dann weiß man, ja, das war ein Otter. Das ist super.
Also immer der Nase nach. Und wenn es einem dann doch zu sehr nach Nordsee riecht, kann man zur Abwechslung auch mal nach Fußabdrücken suchen.
Wir sehen hier im Ottergehege es natürlich als Otterspuren. Und die Otterspur zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der Breite mindestens 5 cm ist. Und bei der Otterspur ist noch ganz schön zu sehen, dass die Krallen direkt angesetzt sind am Zeh. Die greifen nicht so weit vor wie bei Hund oder bei Fuchs. Und wenn man das sieht und auch, dass die mittleren 3 Zehen dominieren und dann noch 2 dabei sind, dann hat man mit Sicherheit eine Otterspur.
Das Otterzentrum sammelt solche Nachweise aus ganz Deutschland und trägt sie zusammen in einer großen Datenbank. Rund 150 ehrenamtliche Spurensucher gibt es alleine in Niedersachsen. Sie schicken regelmäßig Fotos oder Gipsabdrücke von den Fußspuren. Die Nachweise sind wichtig, um die bedrohte Tierart besser schützen zu können. So lässt sich über einen langen Zeitraum die weitere Ausbreitung der wilden Otter verfolgen und man kann bei Bedarf Schutzmaßnahmen einleiten. Die Seminarteilnehmer wollen ihre gerade gesammelten Erfahrungen jetzt unter realen Bedingungen in der freien Natur testen. Hans-Heinrich Krüger öffnet ein kleines Tor und führt die Gruppe aus dem Otterzentrum heraus. Ganz in der Nähe, unter schattigen Bäumen an einem Bachlauf, macht er Halt und verteilt kleine Fähnchen.
Damit können Sie alle Funde markieren. Versuchen Sie, möglichst wenig zu zertreten. Und dann gucken wir uns das nachher in Ruhe an, nicht? So, hier gebe ich Ihnen auch nochmal diese kleinen Fähnchen.
Wie bei so einem Kanapé, sauber.
Die Teilnehmer streifen zuerst an beiden Uferseiten durchs Unterholz und werden sofort fündig.
Ja, hier sind 3 Spuren vom Fischotter. Aus dem Wasser herausgekommen. Und das ist relativ klar zu sehen. Hier haben wir Katzenspuren, klein und rund. 1, 2, 3, 4. Das ist dann 1, 2, 3, 4. Das ist dann die Katze.
Ein paar Schritte entfernt warten 2 Teilnehmerinnen mutig mit Gummistiefeln durch das knapp knietiefe Wasser und werden auch an der anderen Uferseite fündig.
Da, Lidl, guck mal links neben dir. Da sind die Einstiche von den Krallen. Hier, ne? Ja. Wie viele Pfoten? Ja.
Aber ich sehe 4 Zehen.
Aber ist das tatsächlich eine Otterspur? Der Experte kommt zur Hilfe und schaut nach.
Das ist schwer zu erkennen, dass mich überwischt. Das ist natürlich häufig so, dass die Spuren nicht knallhart sauber sind. Sondern hier ist sicherlich ein Hund runtergegangen, der wollte hier im Wasser trinken und hat hier seine Spur hinterlassen. Wir sehen es an diesen relativ starken Kralleneindrücken. Auch eine sehr große Symmetrie.
Er überprüft auch die anderen Fähnchen. Dutzende davon stecken jetzt am Ufer. Und tatsächlich, da sind jede Menge Treffer dabei. Katzen- und Hundespuren, aber auch Fußabdrücke von freilebenden Ottern und ihre nach Nordsee duftenden Hinterlassenschaften. Die Teilnehmer sind stolz. Nach der erfolgreich bestandenen Prüfung geht's zurück ins Otterzentrum. Dort treffen sie auch den Tierpfleger mit dem Bollerwagen wieder.
Hallo.
Im Schlepptau hat er immer noch die Besuchergruppe und Oskar Kölsch mit dabei. Sie erklimmen jetzt den hölzernen Baumwipfelpfad. Über eine Treppe zwischen großen alten Laubbäumen geht es 3 Meter in die Höhe. Oben angekommen können die Besucher über einen Holzsteg laufen, der mitten durch den Wald führt. Hier leben Baummarder.
Dass man auch mal Perspektiven wechselt, dass man sozusagen auch mal auf der Ebene der Baumkronen sich befindet, dass man selber so ein bisschen eintaucht in die Welt des Tieres, um den Leuten zu zeigen, wir leben mit den Tieren eigentlich in der gleichen Welt. Das ist sozusagen eine Mitwelt. Deswegen gibt es bei uns irgendwie auch keine Gitter, hinter denen wir die Tiere halten, sondern die Tiere sind in den großen Gehegen und es ist so fast, als wenn sie in der richtigen Natur sind.
Baummarder springen aus dem Stand bis zu 2 Meter weit. Dennoch, ein kaum sichtbarer Elektrozaun reicht aus, damit sie nicht aus ihrem Gehege ausbrechen. Aber wo genau haben sie sich bloß versteckt? Die Besucher suchen die Baumkronen ab. Dort schlafen Franzi und Sepp am liebsten, erklärt Tierpfleger Patrick Kautzki und lockt die beiden Baummarder jetzt mit Futter heraus. Und da sind sie. Ihr Fell schimmert rotbraun in der Sonne, wie bei einem Fuchs. Gekonnt klettern sie am Stamm herunter und auch flink wieder hinauf. Denn einige Häppchen schleudert Patrick Kautzki nach oben gegen die Baumrinde, sodass sie kleben bleiben. Kein Problem für die beiden Kletterkünstler, schmunzelt Oskar Kölsch, der sie zusammen mit den Besuchern dabei beobachtet.
Das ist dann auch ein besonderes Erlebnis, wenn der Baummarder dann hochkrabbelt. Und man kann dann sozusagen den Baummarder erblicken in Augenhöhe.
Sehr interessant. Gerade für kleine Kinder und für größere genauso.
und gerade auch dann die Fütterung. Man sieht es ja sonst nicht. Und das ist das Interessante dann.
Ja, also wenn man jetzt im Wald irgendwie ganz leise ist, müsste man wahrscheinlich auch mehrere Tage suchen. Und deswegen würde ich sagen, das ist schon was Besonderes hier.
Der Wald war schon da, als das Otterzentrum vor 30 Jahren gegründet wurde, erklärt Oskar Kölsch. Vom Baumwipfelpfad kann man einen großen Teil davon überblicken. Er schaut nach links. Dort schlängeln sich zwei Bäche durch das Gelände und münden in einen großen See. Dann zeigt er nach rechts durch die Bäume.
Hier sieht man jetzt im Grunde genommen die Erweiterungsfläche. Wir haben hier den kleinen Bohldamm. Das ist so eine kleine Straße, die dann aufgehoben werden muss. Und dahinter 2 Hektar Wald, der ähnlich wie dieser Wald ein sehr naturnahes Waldgelände ist. Und wir werden dann in den nächsten Jahren von 6 Hektar, die wir jetzt im Otterzentrum haben, auf 8 Hektar das Gelände vergrößern. Wir wollen natürlich sozusagen unser erfolgreiches Konzept weiterführen und gucken, dass wir auch neue Tiere halten, die aber zu unseren Tieren hier im Otterzentrum passen.
Welche? Das steht noch nicht ganz fest. Oskar Kölsch macht ein nachdenkliches Gesicht. Vielleicht ein paar Biber? Die würden sich im Wald bestimmt wohlfühlen. Die größten Nagetiere in Deutschland haben Bäume ja zum Anbeißen oder besser Annagen gern. Die Tiere fällen sogar dicke Stämme, um kleinere Gewässer anzustauen. Das führt allerdings nicht selten zu Konflikten zwischen Mensch und Tier. Aber genau die wollen wir hier ja zum Thema machen, betont der Geschäftsführer.
Das ist und wird uns auch in Zukunft ein großes Anliegen sein, Ideen zu liefern oder anzubieten, wie man da vielleicht gemeinsam als Gesellschaft besser drauf reagieren kann, wie man sozusagen sich da gemeinsam auf eine Lösung einigen kann. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
In der Vergangenheit ist es dem Otterzentrum bereits gelungen, einen besonders folgenschweren Konflikt zwischen Fischottern und Fischereibetrieben zu lösen. Denn immer wieder ertrinken ganze Otterfamilien in herkömmlichen Reusen, die zum Fischfang ausgelegt werden. Dennoch wollten viele Fischer nicht auf ihre ringförmigen Netze verzichten. Es gab gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen Fischereibetrieben auf der einen und Tierschützern auf der anderen Seite. Dann vor etwa einem Jahr die Wende.
Wir haben es dann geschafft, nach langen Jahren auch der Diskussion und auch nach einigen Umwegen, dass wir jetzt gemeinsam mit den Fischern ottersichere Reusen entwickelt haben, die jetzt auch sozusagen in der Praxis umgesetzt werden, wo jetzt sozusagen unsere Ideen, dass Nutzung der Fischer in ihren Teichen und in den Seen und zugleich der Otterschutz gewährleistet ist.
Erfunden und bis zur Praxisreife entwickelt hat sie Hans-Heinrich Krüger. Er leitet nicht nur Spurensucherseminare, sondern auch die Forschungsabteilung des Otterzentrums.
Jetzt los!
Ein Rückblick, ein Jahr zuvor im Otterzentrum. Hans-Heinrich Krüger gibt das Startsignal für ein Forschungsexperiment, den alles entscheidenden Reusenpraxistest. 2 Helfer lassen einen Otter am Rand eines speziell präparierten Wasserbeckens frei. Er taucht sofort ab und flüchtet durch einen 5 Meter langen Gang. Einen Schlauch aus Netzen. Der Weg führt direkt in die Reuse hinein. Das Besondere, sie hat eine Sollbruchstelle, einen Notausgang, den das Tier mit der Schnauze öffnen soll.
Die Sollbruchstelle sieht so aus, dass dort 2 Drahtseile sind, dickere Drahtseile, die eben einen langen Schlitz in der Reuse an der richtigen Stelle zusammenhalten, indem sie eben von Gummibändern gehalten werden. Und wenn ein Fischotter in dieser Reuse ist und tobt da rum und will da raus, dann hat er doch eine andere Kraft und eine andere Möglichkeit als Fische und kann diese Sollbruchstelle öffnen und ist damit befreit.
Aber gelingt das auch auf Anhieb? Jetzt hat der Otter es bis zur Reuse geschafft. Durch eine Glasscheibe beobachtet Hans-Heinrich Krüger genau, was unter Wasser passiert.
Okay, wir haben gesehen, er hat jetzt gemerkt, dass er gefangen ist. Er versucht, an allen Seiten rauszukommen. Und wir sehen, dass er mit Gewalt ins Netz reindrückt. Ja, und wir sehen, er geht zurück und versucht, in den Ecken vor allen Dingen rauszukommen. Zwischendurch überlegt er richtig, was er machen soll. Und dann drückt er mal hier, mal da, auch er lebt langsam und überlegt. Und man sieht auch, die ganze Luft geht aus dem Fell raus. Das zeigt, mit welchem Druck er da oben arbeitet. Aber das ist ein schwieriges Geschäft für ihn, weil solche Sachen sind einfach von Natur aus nicht vorgesehen.
Das Tier kann zwar sehr gut tauchen, es kann die Luft aber auch nicht ewig anhalten. Der Biologe beobachtet den Otter in der Reuse weiter und schaut auf seine Armbanduhr.
Nein, wir haben da ein Auge drauf und spätestens nach 2 Minuten, das ist eine Zeit, die unproblematisch sicherlich ist, lassen wir den Otter wieder heraus.
Schafft es der Otter nicht, innerhalb von 2 Minuten sich selbst zu befreien, heben die Helfer die Reuse mitsamt Otter aus dem Wasser heraus. Der Versuch müsste abgebrochen werden, wie schon so oft. Hans-Heinrich Krüger hat vorher viele Reusenmodelle mit verschiedenen Notausgängen getestet. Bisher ohne Erfolg. Aber diesmal klappt es. Mit einem kräftigen Stoß öffnet der Otter den Notausgang und schwimmt an die Wasseroberfläche. Geschafft! Ja, das war ein toller Erfolg, erinnert sich Oskar Kölsch heute. Er steht jetzt vor der Glasscheibe am Ottergehege, an genau dem Platz, wo die Reuse mit Notausgang vor einem Jahr getestet wurde. Ein Otter dreht hinter der Scheibe im Wasserbecken seine Runden und schaut immer wieder zu ihm hinaus. Oskar Kölsch lächelt und auf seinem Gesicht kann man es sehen. Es macht ihn offenbar glücklich, diesen Tieren ein Stück weit helfen zu können.
Allgemein ist natürlich für uns wichtig, dass wir immer mit Freude an unsere Arbeit gegangen sind. Ich glaube, das macht auch das Otterzentrum aus. Es ist viel Leidenschaft, viele Ideen sind da in den 30 Jahren reingeflossen. Viel, viel Arbeit halt auch, aber die hat auch immer Spaß gemacht. Und wir hoffen, dass wir das auch in den nächsten 30 Jahren zeigen können, auch die Leute davon überzeugen können, dass wir hier mit besonderer Leidenschaft, mit besonderer Liebe und mit besonders viel Herzblut hier unser Otterzentrum entwickelt haben und das auch weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, diese 80.000 Leute, die jährlich hier kommen, die merken das auch und merken auch den Unterschied zu anderen Einrichtungen. Es geht uns hier eigentlich nicht primär ums Geld, sondern es geht uns ja hier wirklich um die Sache, um den Naturschutz, um Fischorte, um die Entwicklung der Lebensräume. Also, dass wir so ein bisschen auch in den nächsten 30 Jahren aufzeigen, wie Naturschutz sich entwickeln kann und da immer sozusagen lebendig bleiben, immer zu zeigen, Naturschutz und Nutzung geht, das wäre eine ganz, ganz wichtige Sache und den Leuten Spaß am Naturschutz zu bereiten.
Spaß hat es den Besuchern heute im Otterzentrum auf jeden Fall gemacht. Sie sind nun am Ende des Rundgangs angekommen. An einem kleinen Bachlauf auf einer Brücke haben sich alle versammelt.
Also ich finde es sehr schön, dass man hier alles sehen kann. Und es wurde auch ziemlich gut erklärt.
Alles eigentlich. Also ich fand die Fütterung cool. Ich fand auch die Fütterung gut, weil die halt Männchen und sowas gemacht haben und dass man die Marder sehen konnte, wie die in ihrem Gehege da rumgelaufen sind.
Was mir halt so gut daran gefällt, dass hier Tiere gezeigt werden, die es auch tatsächlich bei uns ja hier im Kreis gibt oder in Deutschland gibt. Ach, das lebt hier wirklich. Ach, so sieht ein Marder aus. Aha. Und dafür ist das hier ideal. Und ich finde es schön, wenn die Kinder sich das auch mal angucken. Wie ein Elefant aussieht, kann jeder. Aber mal einen Baummarder oder einen Steinmarder zu sehen, das hat schon was.
Ganz zum Schluss will Patrick Kautzki Ihnen aber im Bach noch etwas Wichtiges zeigen. Sie schauen zu, wie der Tierpfleger mit einem Netz ein paar Kleinlebewesen herausfischt und sie behutsam in mitgebrachte Gläschen steckt. Gemeinsam schauen sie nach, was er da alles gefangen hat. Dabei erklärt er ihnen, wie wichtig saubere Gewässer für das Leben der Fischotter sind.
Also das, was hier drin ist, ist der Bachflohkrebs.
Was ist das für ein Tier da, wo hinten da weiter rumschwimmt? Der große da?
Der große hier? Das, was aussieht wie ein Stock, das ist die Köcherfliegenlarve. Wenn jetzt viele Schadstoffe im Wasser drin sind, dann siedeln die Schadstoffe sich über die Nahrungskette auch irgendwann beim Otter an und konzentrieren sich da. Wenn zu viele Schadstoffe im Wasser da sind, kann sich der Otter irgendwann nicht mehr fortpflanzen und verschwindet aus einem Gebiet. Irgendwas habe ich dann noch gesehen.
So wird am Ende allen klar, wie wichtig es ist, die Natur zu schützen. Denn jeder von ihnen möchte doch, dass der Star des Otterzentrums, der beliebte Fischotter, noch lange in Deutschland lebt und sich weiter ausbreitet.
Ich glaube, das war es sonst.
NDR Info, die Reportage. Auge in Auge mit seltenen Raubtieren. 30 Jahre Otterzentrum Hankensbüttel. Von Carmen Woitzig. Technik Claudia Nägele. Redaktion Doris Schiederich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.